NDR Info. Das Forum.
Sauberes Trinkwasser ist ein kostbares Gut, der Zugang dazu seit 2010 ein Menschenrecht. Auch wenn sich die Versorgungslage verbessert hat, für fast 850 Millionen Menschen weltweit steht das Recht auf Wasser nur auf dem Papier. Der Klimawandel und die immer häufigeren schweren Dürren verschärfen das Problem, auch in Kenia, Tansania und anderen ostafrikanischen Ländern. Aber es gibt Ideen und Projekte, wie Trinkwasser auch ohne Regen gewonnen und gespeichert werden kann. Linda Staude hat sich einige dieser Projekte zur Wassergewinnung in Ostafrika angeschaut. Manche sind erfolgversprechend, andere durch Regierungsprojekte gefährdet.
Water means life.
Wasser ist Leben. Carol Mutuku, Kenia.
Each and everyone from the home needs water.
Jeder braucht Wasser. Peter Ninyakuni, Uganda.
Without water, we cannot survive.
Ohne Wasser kannst du nicht überleben. Evelyn James, Flüchtling aus dem Südsudan. Kochen, trinken, waschen, das Vieh tränken, die Felder bewässern. Der Kampf um genügend Wasser für das tägliche Leben bestimmt den Alltag der Menschen in Ostafrika. Das wertvolle Nass wird knapper, tödliche Dürren häufiger. Langsam treibt Hussein Abdullah seine Herde über die staubige Ebene im Nordosten Kenias. Der heiße Wind weht den Geruch von Verwesung über den ausgedörrten, rissigen Boden. Zahllose Kadaver liegen zwischen den dürren Dornenbüschen. Ziegen, Kühe, sogar Kamele, die den langen, beschwerlichen Marsch zur nächsten Wasserstelle nicht überlebt haben. Auch Hussein Abdullah hat viele seiner Tiere verloren.
Wir haben große Angst, denn wenn die Tiere sterben und wir unsere Herden verlieren, dann sterben auch wir. Wir haben nicht mehr genug zu essen, wir bekommen nicht genug Hilfe. Wir sind in einer sehr ernsten Lage.
Die letzten 5 Regenzeiten haben viel zu wenig Wasser gebracht oder sind ganz ausgefallen, klagt sein Nachbar Bafkadu Hassan.
Seit Jahren kommt der Regen zur falschen Zeit oder gar nicht. Die Wasserreserven sind jedenfalls so gut wie aufgebraucht und die Tiere finden kein Gras mehr.
Trockenheit ist nichts Neues in Ostafrika. In der Vergangenheit konnten die Menschen damit ganz gut fertig werden. Aber, erklärt Hussein Mohammed Alio von der Nationalen Dürrebehörde Kenias, die schweren Dürren heutzutage sind etwas anderes.
It happens frequently.
Die gibt es immer häufiger. Die Gemeinden haben sich noch nicht von einer Dürre erholt, dann kommt schon die nächste und tötet noch mehr Tiere. Für mich ist das ganz klar eine Folge des Klimawandels.
Nach der Hungersnot 2011 sind nur 3 Jahre vergangen, bis der Regen wieder ausgeblieben ist. Die schwere Dürre damals, verschlimmert durch bewaffnete Konflikte und Terrorismus, hat mehr als 250.000 Menschen das Leben gekostet. Hunger tötet, das weiß jeder. Die Menschen verhungern in Kenia, singt der junge Musiker Chikuze in seinem Song Nja, Hunger auf Kiswahili. Der ständig wiederkehrende Hunger bringt die Menschen dazu, sich etwas einfallen zu lassen, wie sie unabhängig vom Regen zusätzlich Trinkwasser gewinnen können. Zum Beispiel die Maasai in Kenias Rift Valley am Fuß des Vulkans Mount Suswa. Wasser fällt in großen Tropfen in einen schwarzen Plastiktank. Es kommt aus einem Bündel von 10 armdicken Plastikrohren. Das eine Ende der geknickten Rohre steckt im staubigen Boden, aus dem anderen quillt ein bisschen Dampf und der langsame, aber stetige Strom von Wassertropfen.
Es ist nicht viel Wasser, nur 10 Liter pro Anlage und Woche. Das reicht natürlich hinten und vorne nicht, erst recht nicht für unser Vieh, aber immerhin.
Sempuat Ole Shonko erntet das Wasser aus dem vulkanischen Boden, nicht weit von seiner einfachen Lehmhütte. Der Maasai hat jahrelang gespart, bis er sich das Material für die Anlage leisten konnte. 1.000 Euro für den Plastiktank, eine gemauerte Zisterne mit Aluminiumabdeckung und die Rohre. In denen kondensiert der heiße Dampf aus dem Boden zu sauberem Trinkwasser, das ganz leicht nach Schwefel schmeckt. Eine gute Investition, sagt Sempuat Ole Schonko.
Ich hatte keine Wahl. Ich musste irgendwann graben und so eine Anlage bauen. Die Dürre hat einfach zu lang gedauert. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Bisher haben wir nur Brunnen gegraben, aber die sind ausgetrocknet. Ohne den Dampf könnten wir nicht überleben.
Dass es im Rift Valley einen unterirdischen Gürtel aus heißen Quellen gibt, ist bereits seit den 80ern bekannt. Der Dampf wird allerdings erst seit wenigen Jahren geerntet. Die Quellen zu finden ist kein Problem, sagt Kianu Sempui.
Yeah, there's some special grass you can see, very green.
Wir suchen dieses spezielle, sehr grüne Gras. Es wächst wie auf einer Linie quer durch das Tal. Dieses Gras verrät uns, wo genau wir bohren müssen. Einen halben Meter vielleicht. Das reicht schon, wenn man es richtig macht. Und dann kommt der Dampf.
Der junge Maasai hat sein Geld in die modernste Wassergewinnungsanlage der gesamten Region gesteckt. Verzinkte Rohre mit Betoneinfassung, ein 5000-Liter-Tank und der größte Luxus, ein Wasserhahn. Mariam beugt sich über eine Schüssel mit Wäsche. Sie schrubbt die traditionelle rotkarierte Decke ihres Mannes, die Kleider ihrer 6 Kinder. Die platschen fröhlich in den Pfützen um sie herum.
Ich bin sehr froh, dass es dieses Wasser gibt. Vom Himmel kommt ja keins mehr. Umso besser, wenn wir es aus dem Boden holen können. Ich hoffe, das wird immer so sein.
Eine Hoffnung, die vielleicht vergeblich ist. Denn schon am Ende dieses Jahres soll am Mount Suswa ein riesiges Geothermiekraftwerk gebaut werden.
Now, when you look at the plans that we have for
Wir wollen in Kenia unsere Produktion von erneuerbarer Energie ausweiten. Und da spielt Erdwärme die wichtigste Rolle. Wind, Wasser und andere Quellen nutzen wir auch. Aber Erdwärme ist einfach am günstigsten. Und deshalb planen wir vor allem damit.
Erklärt Albert Mugo, der Chef des staatlichen Energielieferanten KenGen. Die riesigen Rohre, die am Mount Suswa Dampf für die Stromgewinnung liefern sollen, werden bis zu 3000 Meter tief in den Boden gebohrt.
Wir haben Angst vor diesem neuen Projekt. Denn erstens kommt dann kein Dampf mehr und damit kein Wasser für uns. Und zweitens befürchten wir, dass der Boden unter uns einstürzt, wenn eines Tages die Bohrungen losgehen. Denn unter uns liegen große Hohlräume.
Der gerade erst gewonnene Reichtum an Wasser zum Kochen, Trinken und Waschen könnte damit Kenias Stromhunger zum Opfer fallen, bevor die Maasai eine Chance haben, aus dem Teufelskreis von Dürre, Viehsterben und Hunger herauszukommen. Maji ni uhai, Wasser ist Leben, heißt es im Song von Afro Simba. Du brauchst Wasser, um glücklich zu leben, für die Sauberkeit, für deinen Durst. Die lange Dürre ist fürs Erste vorbei in Ostafrika. Der Regen ist gekommen in diesem Frühling in gewaltigen Mengen. Die große Regenzeit hat so heftige Unwetter gebracht, dass hunderte Menschen in den Fluten ertrunken sind und noch mehr Nutztiere. Langfristig können die zerstörerischen Wassermassen ein Segen sein, wenn es gelingt, sie aufzufangen und zu speichern. Sonst sind sie genauso schnell wieder versickert, verdunstet oder weggeflossen. Catherine Wanzai scherzt fröhlich mit ihren Nachbarn, während sie die Schippe schwingt. Etwa 15 Männer und Frauen schaufeln Zement und Sand auf große Haufen, mischen und gießen Wasser dazu. Hinter ihnen zementiert eine andere Gruppe große Natursteine fest. Die Füllung für einen halbfertigen Damm, quer durch ein tief eingeschnittenes Flussbett. Die bisher etwa 2 Meter hohe Konstruktion hat schon einen Minisee aufgestaut.
Früher habe ich 2 Stunden gebraucht von meinem Haus zur nächsten Wasserstelle. Aber seit wir den Damm haben, brauche ich viel weniger Zeit, um Wasser zu holen.
Catherine Wanzai und ihre Nachbarn bauen eine besondere Art Wasserspeicher, einen Sanddamm. Der Fluss bei ihrem Dorf nahe der Stadt Machakos in Zentralkenia ist ein sogenannter Seasonal River. Das heißt, Wasser fließt nur in der Regenzeit. Der Damm soll das langsam ändern, weil der Sand verhindert, dass das gestaute Wasser verdunstet und der See austrocknet.
In der ersten Saison nach dem Bau ist das Wasser noch nicht vom Sand bedeckt. Aber der Damm ist so konstruiert, dass er den Sand zurückhält, damit der das Wasser speichert. Am Ende wird das Reservoir dahinter zu etwa 40% aus Wasser bestehen und zu 60% aus Sand.
Von dem kleinen See wird dann nichts mehr zu sehen sein, weil er vollständig mit Sand bedeckt ist, erklärt Cornelius Kato von der Afrika-Sanddamm-Stiftung. Der Sand muss nicht aufgeschüttet werden, weil der Fluss genug davon anschwemmt. Das Reservoir füllt sich mit der Zeit von allein.
Ein gut konstruierter Sanddamm hält 150 Jahre, ohne dass er repariert oder gewartet werden muss. In dieser Zeit leistet er gute Dienste für die Gemeinde.
Ein paar Kilometer flussabwärts schüttet Elisabeth Kalekie Wasser in einen knallgelben Plastikkanister. Ihr kleiner Esel wartet geduldig, bis die 24 Liter Behälter auf seinem Rücken voll sind. Ich komme jeden Tag hierher, bis zu 5 Mal, sagt sie. Macht 400 Liter Wasser, genug für sie, ihre Felder und ihr Vieh. Auch ihre Gemeinde hat einen Sanddamm gebaut, am selben Fluss. Das ist kein Problem, erklärt Cornelius Kato.
Die Dämme sind so konstruiert, dass überschüssiges Wasser über die Staumauer weiterfließen kann. Wir können den Gemeindenfluss abwärts ja nicht das Wasser abgraben, weil das Konflikte auslösen kann. Und das heißt auch, dass sie eine ganze Serie von Sanddämmen hintereinander anlegen können.
Der Sanddamm, an dem Elisabeth Kalekie ihre Kanister füllt, ist schon ein paar Jahre alt. Das Wasser vollständig unter dem Sand verschwunden.
Zuerst grabe ich ein Loch, bis ich ans Wasser komme. Die erste Ladung muss ich wegschütten, dann ist das Wasser klar.
Die junge Frau schöpft Wasser aus dem Loch, bis ihre Kanister voll sind. Dann macht sie sich auf den kurzen Weg zurück nach Hause, durch neu angelegte Felder mit Mais, Gemüse, jungen Papaya-Bäumen und Bananen. Wasser fließt aus einem schwarzen Rohr und umspült winzige Setzlinge. Die Farmer pumpen es vom Damm direkt auf den Acker. Ihr Vorrat ist auch in der jüngsten langen Trockenzeit nicht versiegt.
Früher konnten wir nur ein kleines Stück Land bewirtschaften. Jetzt können wir so viel pflanzen, wie es unsere Arbeitskraft erlaubt. Selbst wenn jeder mehr als einen Hektar beackern will, können wir das schaffen.
David Chongo musste seine Nachbarn erst überzeugen, den Damm zu bauen. Denn auch wenn die Sanddammstiftung das nötige Geld dafür gibt, kostenlos ist das für die Gemeinden nicht. Cornelius Kato.
They have to contribute 50%.
Sie müssen 50% beitragen, das heißt kostenloses Baumaterial heranschaffen, wie große Steine und den Sand. Außerdem müssen sie alle Arbeiten leisten, die keine spezielle Ausbildung erfordern.
Die Expertise kommt von der Stiftung, genau wie das gekaufte Material. Zement, Eisenverstrebungen, Beton für die Seitenwände. Ein Sanddamm kostet je nach Größe zwischen 8.000 und 13.000 Euro. Die Stiftung finanziert knapp 80 davon jedes Jahr. Gründer Amanto Musila.
Unsere Arbeit sollte eigentlich die Regierung leisten, weil die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser ihr Job ist. Aber unsere Organisation muss sie bei der Erfüllung dieser Aufgabe unterstützen.
Kenias Regierung tut etwas für die Wasserversorgung, aber das ist weder ausreichend noch besonders effektiv. Kein Wunder, dass die Kenianer große Feste feiern, wenn sie Zugang zu einer Wasserquelle haben. Irgendeiner Quelle. Dieser Gesang ist ein Dankeschön für sauberes Trinkwasser, in diesem Fall zur Einweihung eines Brunnens in einem Dorf in Westkenia. Trinkwasser ist auch im Nachbarland Tansania ein Problem. Aber in der bergigen Region im Norden erlaubt das Klima die Wassergewinnung aus der Luft statt aus dem Boden. Der Wind bläst durch ein senkrecht gespanntes Netz aus Kunststoff und bringt es zum Klingen. Jetzt am Vormittag brennt die Sonne auf den Hügel mit seinen gelben Grasbüscheln. Über den waldigen Bergen in der Ferne treiben tiefhängende Wolken, die letzten Reste des Nebels der vergangenen Nacht. Der hat winzige Wassertropfen in den engen Maschen des Netzes hinterlassen. Sie fließen in dem Gewebe zusammen und dann abwärts in eine Auffangrinne aus durchsichtigem Plastik. Ein dünnes schwarzes Rohr leitet das Wasser direkt in eine unterirdische Zisterne.
Gestern stand das Wasser 1,50 Meter hoch in diesem Tank. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel es heute ist.
Forsten Thomas öffnet den Deckel der Zisterne und steckt einen Zollstock hinein. Der Wasserstand ist 9,5 cm höher als am Tag zuvor.
Der Radius der Zisterne ist 111 cm. Das macht fast 370 Liter Wasser, die wir in den letzten 24 Stunden gesammelt haben.
Die Nebelnetze hat die Hilfsorganisation Pad World im vergangenen November gestiftet. Ihre Konstruktion ist komplizierter, als sie aussieht. Die engmaschigen Netze werden auf beiden Seiten von einem schwarzen Kunststoffgitter gestützt.
Die halten das Netz gerade. Das Wasser fließt senkrecht nach unten in die Rinne. Wir verschwenden keinen Tropfen. Wenn es gebogen ist wie ein Segel, dann tropft ein Teil auf den Boden und wir verlieren dieses Wasser.
So we lost the water.
Erklärt Projektmanager Vivian Ernest. Die insgesamt 4 Netze, die mit Gummiexpandern in festbetonierte Rahmen aus Edelstahl gespannt wurden, halten auch einem Sturm stand. Diese moderne und stabile Version der Nebelkollektoren heißt Cloudfisher und wurde von der deutschen Firma Aqualonis entwickelt.
This is more best.
Das funktioniert bestens, das ganze Jahr über. In der Regenzeit sowieso, aber auch in der Trockenperiode dazwischen. Solange es neblig ist, können wir Wasser ernten.
Die Ausbeute ist für die Kwameo-Schule bestimmt, für Laborexperimente zum Putzen, zur Bewässerung eines kleinen Gemüsegartens und zum Kochen. In einem großen gemauerten Herd lodert ein Holzfeuer, heißer Dampf wallt aus riesigen Töpfen. Wir kochen heute Porridge für die Schüler, sagt Lehrer Justin Robert, der auch die Küche beaufsichtigt.
Die Schüler holen das Wasser mit Eimern aus der Zisterne. Die Köche gießen es in den Tank da drüben und benutzen es für den Porridge und später zum Geschirrspülen.
Seit es die Nebelnetze gibt, geht das schnell. Bis zur Zisterne sind es nur rund 200 Meter. Viel besser als vorher, sagt Schülerin Monika Inanagi.
Früher mussten wir das Wasser 2 Kilometer weit schleppen. Das hat unheimlich lange gedauert und deshalb hatten wir viel zu wenig Zeit für den Unterricht.
Noch wichtiger, das Wasser aus der Luft ist sauber und damit gesünder als das aus dem Fluss, erklärt Farmer Nicodemus Mape.
Manchmal benutzen die Leute auf ihren Farmen Chemikalien, um Insekten auszurotten. Diese Pestizide landen im Wasser und das ist schädlich für uns Menschen.
Sauberes Trinkwasser ist ein kostbares Gut. Der Zugang dazu seit 2010 ein Menschenrecht. Aber auch wenn sich die Versorgungslage verbessert hat, für fast 850 Millionen Menschen weltweit steht das Recht auf Wasser nur auf dem Papier. Zu viele Staaten können oder wollen das Geld für die nötige Infrastruktur nicht aufbringen und verlassen sich auf Hilfsorganisationen, die das Problem schon lösen werden. Etwa 1,5 Millionen Menschen bezahlen diese Untätigkeit jedes Jahr mit ihrem Leben.
Auf NDR Info hörten Sie im Forum Wasser ist Leben. Kampf um knappes Trinkwasser in Ostafrika. Ein Reportagefeature von Linda Staude. Redaktion Jens Brommann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.